der Sonne, gerecht, fromm, enthaltsam. Er halte sich an das Wort der Lehre, das gewiss ist, damit er die Kraft habe, zu ermahnen mit der heilsamen Lehre und zurechtzuweisen, die widersprechen. Soweit mal diese Verse. Ich gliedere das so in zwei Teile, eben Vers 1 bis 4 und Verse 5 bis 9. Und diesen ersten Teil, die ersten vier Verse, die habe ich mal so überschrieben: Gründe dich in der gesunden Lehre, dass du in Christus Teil einer größeren Geschichte bist. Dass du in Christus Teil einer größeren Geschichte bist. Dazu vielleicht gleich mehr. Erstmal, wenn wir auf diese ersten vier Verse blicken, dann stellen wir fest, das ist ein ganz typischer Briefanfang, wie das damals so üblich war. Der Verfasser wird genannt, der Adressat wird genannt, es gibt einen Gruß. Und dann macht Paulus aber auch darüber hinaus in diesen Versen etwas deutlich über sein Selbstverständnis als Apostel Jesu. Vers 1 spricht er über das Ziel seines Apostelamtes. Paulus, ein Knecht Gottes und ein Apostel Jesu Christi, für den Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die dem Glauben gemäß ist. Das ist es also, wofür Paulus ein Apostel ist. Dazu ist er berufen. Das ist die Aufgabe, die ihm gegeben ist, die er sieht. Für den Glauben der Geschwister und für die Erkenntnis der Wahrheit zu wirken. Im Übrigen, ich glaube, auch wir fragen uns ja manchmal, wofür ist eigentlich mein Leben gut? Was ist meine Aufgabe? Wofür sind wir da? Vielleicht auch im Hinblick auf unseren Glauben. Das ist ja zweifellos eine wichtige Frage und gut darüber nachzudenken, aber es gibt etwas, was noch wichtiger ist. Was noch wichtiger ist als diese Frage nach dem Ziel und Zweck. Und dieses, was noch wichtiger ist, das ist es auch, was Paulus ganz besonders hier bedenkt in diesen ersten vier Versen. Da geht es nämlich um die Grundlage seines Dienstes. Es geht um die Grundlage von Paulus' Apostelamt. Es geht um diese Frage, auf welcher Basis befindet er sich eigentlich, auf welcher Grundlage steht er eigentlich, wenn er als Apostel wirkt? Was ist das für ein Grund, der da gelegt ist? Und das Spannende, was Paulus deutlich macht hier in diesen ersten Versen, ist, dass er es so sieht. Er sagt, mein Apostelamt, das ist eingeschlossen in die große Heilsgeschichte Gottes. Es ist eingeschlossen in diese große Heilsgeschichte Gottes. Oder anders gesagt, als Apostel ist Paulus Teil einer größeren Geschichte, nämlich Teil dieser Geschichte Gottes mit den Menschen. Das heißt hier, Vers 1 geht es los, Paulus, ein Apostel Jesu Christi, dann weiter in Vers 2, in der Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott verheißen hat, vor den Zeiten der Welt. Aber zu seiner Zeit, jetzt also, hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut ist. Wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, dass Paulus einerseits von der Vergangenheit spricht. Vor den Zeiten der Welt. Vor den Zeiten der Welt, Vers 2. Dann spricht er auf der anderen Seite von der Zukunft. Von der Ewigkeit, auf die es einmal zugeht. Und er spricht aber auch in Vers 3 von der Gegenwart. Jetzt, zu seiner Zeit, jetzt in der Zeit, in der Paulus lebt, hat Gott diese Botschaft des Evangeliums bekannt gegeben und vor allen Dingen, oder zu einem großen Teil eben, durch Paulus, durch seinen Dienst als Apostel. Was Paulus also macht, er ist, dass er hier einen ganz langen Bogen spannt. Eben, der beginnt vor aller Zeit in der Vergangenheit. Und der geht dann rüber, über die Gegenwart, bis in die Zukunft, bis in die Ewigkeit. Und er sagt, mein Dienst als Apostel ist ein Teil dieser ganz großen Geschichte Gottes. Dieser großen Geschichte Gottes mit den Menschen, dieser Entwicklung eben von damals, vor aller Zeit, bis in die Zukunft, in die Ewigkeit. Paulus' ganzes Sein, sein Auftrag, den er hat und den er ausführt. Sein Wirken. Ja, wir könnten sagen, seine pure Existenz. Alles das ist Teil dieser größeren Geschichte Gottes, die vor den Zeiten der Welt begann und eben führt bis in die Ewigkeit. Paulus ist in Christus als Apostel Teil dieser ganz großen Geschichte Gottes. Und im Grunde ist das eigentlich das, was auch für uns, selbst wenn wir keine Apostel sind, wir sind keine Apostel, gilt. In Christus. Das heißt, als Mensch, der ich persönlich an Jesus Christus glaube, mit ihm lebe, diese Beziehung zu ihm pflege, in Christus bin auch ich ein Teil dieser Heilsgeschichte Gottes. In Christus bin auch ich Teil einer größeren Geschichte. Das heißt, in Christus haben auch wir eine Rolle, eine Funktion, eine Aufgabe in diesem ganz großen Plan Gottes. Wir können also sagen, es ist kein Zufall. Es ist keine Laune der Natur, dass wir sind, dass wir existieren. Es ist auch kein Zufall, wo wir sind, in dieser Stadt, in deiner Nachbarschaft oder auch jetzt zu dieser Zeit. Und nicht irgendwie im 17. Jahrhundert, hätte auch sein können. Nein. Gott in seiner Weisheit und Souveränität hat uns an diesen Platz, an diesen Platz, an diese Stelle, an diesen Platz in seiner Geschichte, an diesen Platz, in diesem ganz großen Ablauf, den er eben spannt, von vor allen Zeiten bis in die Ewigkeit, da hat er uns hingesetzt, an diesen Ort, an diese Zeit in seiner Heilsgeschichte. An diesem Ort, wo du bist, da bist du, weil Gott es so wollte. Weil Gott eine Funktion und eine Aufgabe für dich hat, gerade an diesem Platz, gerade zu dieser Zeit, wo du bist. Es ist vielleicht wie mit so einem winzigen Rädchen, ne, was in so einer großen Maschine drin steckt. Man sieht es nicht, kaum einer weiß darum, dass es überhaupt da ist. Es ist klein, es ist unauffällig. Und doch muss es da sein. Damit die ganze Maschine reibungslos läuft. Oder denken wir vielleicht an ein leckeres Gericht, was jemand gekocht hat, der wirklich so sein Handwerk versteht. Viele unterschiedliche Gewürze hat er daran gegeben. Von manchen vielleicht nur eine Messerspitze. Ganz, ganz wenig. Aber alles das sorgt für den einzigartigen Geschmack des Essens. Alles das muss da sein. Und auch das kleinste Gewürz in der kleinsten Menge, es darf nicht fehlen. Ganz ähnlich ist es mit dir und mir, wenn wir zu Jesus Christus gehören. Wir sind Teil einer größeren Geschichte, Teil nämlich der Heilsgeschichte Gottes, auch wenn wir da vielleicht nur eine kleine Aufgabe ausführen. Und an dem Punkt, wo wir sind, an dem Punkt, wo du bist, da bist du, weil Gott dich an diese Stelle gesetzt hat. Das ist, was hier deutlich wird. Und es ist wichtig, dass wir unsere Identität, unser Selbstbild in dieser Wahrheit gründen. Gründen wir unsere Identität in dieser Wahrheit, auf diese Wahrheit. Machen wir uns das klar. Ich bin Teil dieser größeren Geschichte. Dieser größeren Geschichte, die vor allen Zeiten begann, und die bis in die Ewigkeit führt. Es ist ganz wichtig, es ist ganz entscheidend, dass wir uns dessen bewusst sind und unser Selbstverständnis auf diese Lehre gründen. Es ist wichtig. Kann man jetzt fragen, warum ist denn das so wichtig? Ich lebe jetzt und hier, was soll denn das? Ich will es mit einem Vergleich ein bisschen deutlicher machen. Man weiß ja heutzutage, dass es für Babys und Kleinkinder ganz entscheidend ist, zunächst ist das Wichtigste für sie, dass sie eine gute Bindung aufbauen. Zu ihren Eltern, zu anderen Bezugspersonen. Und wenn so eine gute Bindung da ist, ein Vertrauensverhältnis da ist, dann, das ist ja nachgewiesen, dann sind sie gesünder im Durchschnitt. Sie können sich besser entwickeln und auch viele andere Dinge dann lernen, so in ihrem Leben. Aber grundlegend ist die Bindung. Die Bindung zu den Bezugspersonen. Bei uns erwachsenen Menschen ist es eigentlich gar nicht so viel anders. Was wir zuallererst brauchen, ist auch eine Bindung. Es ist die Bindung an Gott. Wir brauchen ein gesundes, in Gott selbst gegründetes Selbstbild. Das ist, was erstmal grundlegend ist. Das ist auch, was dann die Voraussetzung ist, um aktiv zu werden für Gott. Vor unserem Handeln. Zu dem sind wir ja auch aufgefordert durch die Bibel. Kommen wir auch heute zu. Aber vor unserem Handeln, davor kommt unsere Identität als Kinder Gottes. Vor dem Tun kommt das Sein. Darum ist es wichtig, sich in der gesunden biblischen Lehre zu gründen. Darum ist es wichtig, sich das so klar zu machen, dass wir in Christus Teil einer größeren Geschichte sind. Denn biblische Lehre, das gilt hier und das gilt ganz grundsätzlich, biblische Lehre ist ja nicht nur ein theoretisches Gedankengebäude. Biblische Lehre ist auch nicht nur eine Ansammlung toter Theorien, über die man vielleicht diskutieren kann und sich austauschen kann, sondern das, was wir glauben über Gott, über uns selbst, über unsere Beziehung zu ihm, das bestimmt unser Sein, unsere Identität und letztendlich auch unser Leben. Darum ist es wichtig, sich daran zu gründen in dieser Lehre, weil wir uns dadurch in Gott selbst gründen. Und übrigens, es beginnt ja damit, dass wir Gott als unseren Vater kennen, dass wir diese persönliche, diese vertrauensvolle Beziehung, dieses vertrauensvolle Verhältnis zu ihm haben. Es mag sein, dass du das vielleicht gar nicht so kennst bisher. Noch gar nicht so kennst bisher. Dann darf ich dir sagen, dass Gott auch dein Vater werden will. Und dass er dich als sein Kind augenblicklich annimmt, wenn du dein Vertrauen auf seinen Sohn, auf Jesus Christus setzt. Egal, was vorher gewesen ist. Egal, wer du bist. Glaubst du an ihn? Glaubst du daran, dass Jesus deine ganze Schuld, alles Versagen so auf sich genommen hat, dann nimmt Gott dich als sein Kind an und du darfst ihn mit Recht als Vater, als deinen Vater, als deinen Papa sehen. Das ist etwas, was sich lohnt. Denn dann bist du in deiner Identität unabhängig. Du bist unabhängig von deiner Leistung zum Beispiel. Ob dir alles gelingt, was du dir vorgenommen hast, was andere erwarten. Du bist unabhängig von der Anerkennung anderer, wie sie dich sehen, wie sie dich schätzen. Du bist unabhängig von all diesen Dingen und erlebst dann ja, diese Geborgenheit in Gott, diese Sicherheit in ihm. Vielleicht ist das genau das, wonach du dich eigentlich sehnst. Dann ja, fass dir ein Herz. Nimm dir gut zusammen. Glaub an Jesus Christus, damit Gott dein Vater wird. Darum geht es, dass wir uns in dieser gesunden Lehre gründen. Dass wir das nicht vergessen, dass wir Teil einer größeren Geschichte sind. Der großen Geschichte Gottes, die vor allen Zeiten ihren Anfang nahm und die bis in die Ewigkeit führt. So wie Paulus. Sein Apostelamt als einen, ja, zugegebenermaßen ziemlich wichtigen Teil dieser Geschichte sah. Das ist vielleicht bei uns anders, vielleicht sind wir nur ein ganz kleines Rädchen hier, aber das spielt keine Rolle. So sind auch wir eben ein Teil in diesem großartigen Plan Gottes. Ein Baustein. Vergessen wir. Geh mal einen Schritt weiter. Gründe dich in gesunder Lehre, damit du ein Beispiel auch für andere sein kannst. So, unser zweiter Punkt hier, der zweite Teil des Textes, zu dem wir jetzt kommen, ab Vers 5. Es geht ja dort, das haben wir sicherlich beim Zuhören schon mitbekommen, es geht dort um die Einsetzung von Ältesten. Paulus schreibt, deswegen ließ ich dich, er meint ja jetzt Titus, an den er schreibt, in Kreta, auf dieser schönen Insel, dass du vollends ausrichten solltest, was fehlt, und überall in den Städten Älteste einsetzen, wie ich dir befohlen habe. Älteste sind also unabdingbar, man braucht sie. Jede Gemeinde braucht sie, damit sie vorangehen und die Gemeinde leiten. Dabei haben Älteste die Aufgabe, vor allen Dingen, Vers 9 macht das dann deutlich, ein positives Beispiel zu sein für andere. Und Vers 9, er, der Älteste, ist gemeint, halte sich an das Wort der Lehre das Gewiss ist, damit er die Kraft habe, zu ermahnen mit der heilsamen Lehre und zurechtzuweisen, die widersprechen. In diesem Sinne möchte ich diesen Text mal jetzt ein bisschen allgemeiner verstehen, allgemeiner für uns alle fruchtbar machen. Denn auch wenn wir nicht alle Älteste sind und auch nicht alle Älteste werden sollen, sind die Eigenschaften, die in diesen Versen von einem Ältesten erwartet werden, es sind im Grunde Eigenschaften, die uns alle prägen sollten, jedenfalls dann, wenn wir ein gutes Beispiel für andere sein wollen. Wir sollen uns also in der gesunden Lehre gründen, damit wir ein Beispiel für andere werden können. Denn solche Vorbilder braucht es. Die Ältesten und möglichst auch viele andere darüber hinaus. Schauen wir mal, was Paulus hier sagt, was er uns hier mitgibt. Das, was er grundsätzlich fordert, das ist Untadeligkeit. Das ist hier das Stichwort. Zweimal ist das genannt, in einmal in Vers 6, wenn einer untadelig ist. Und dann auch in Vers 7. Ein Bischof, das ist ein anderer Begriff, im Grunde für Ältester, hat jetzt nichts mit den heutigen Bischöfen zu tun. Ein Bischof soll untadelig sein. Ja, was ist denn das? Untadeligkeit. Es ist sicherlich nicht damit Perfektion und Vollkommenheit gemeint. Wer könnte sonst diesem Anspruch genügen? Wo sollte man sonst einen Ältesten überhaupt finden können? Nein, untadelig zu sein bedeutet, dass jemand einen guten Ruf hat und dass es keinen Grund gibt, gegen ihn berechtigte Anschuldigungen zu erheben. Oder salopp gesagt, untadelig zu sein, das heißt, dass jemand nicht noch irgendwelche Leichen im Keller hat. Ja, also, ja, dass da noch irgendetwas ist, was nicht ans Licht kommen darf. Also wer dafür bekannt ist, geliehenes Geld nicht zurückzuzahlen, zum Beispiel, der ist mit Sicherheit nicht untadelig. Oder der früher einmal seinen Nachbarn irgendwie über den Tisch gezogen hat und das nicht geklärt hat, der ist auch nicht untadelig. Nochmal anders ausgedrückt. Wer untadelig ist, der hat sicherlich noch Schwächen. Der ist auch nicht sündlos. Natürlich nicht. Aber man wird in seinem Leben nicht Schwerwiegendes finden, dessen man ihn zu Recht beschuldigen kann. Und diese Untadeligkeit, die erwartet Paulus nun in verschiedenen Bereichen. Er erwartet sie zum einen im familiären, im privaten Bereich. Vers 6. Wenn einer untadelig ist, Mann einer einzigen Frau, der gläubige Kinder hat, die nicht im Ruf stehen, widerlich oder ungehorsam zu sein. Kurz zusammengefasst könnte man auch sagen, es ist nicht egal, was bei dir oder bei mir zu Hause geschieht. Was dann geschieht, wenn die Tür geschlossen ist und wenn keiner da ist und das mitbekommt. Auch im privaten, häuslichen Lebensumfeld ist Untadeligkeit gefragt, damit wir ein gutes Beispiel für andere sein können. Das hat was mit Authentizität zu tun. Und Paulus, er macht es ja auch konkret hier an dieser Stelle. Er schreibt, Mann einer einzigen Frau. Da geht es hier nicht nur um Polygamie oder solche Geschichten, sondern es geht vor allen Dingen auch um die unbedingte Treue zum Ehepartner. Wie du deine Ehe führst als Christ, das ist wichtig. Es ist wichtig, dass es nicht nur deine persönliche Angelegenheit. Und dann kommt er als nächstes, auch etwas ganz Konkretes hier, kommt Paulus auf Kindererziehung zu sprechen. Der gläubige Kinder hat, die nicht im Ruf stehen, widerlich oder ungehorsam zu sein. Das ist der zweite Teil von Vers 6. Und dieser Vers, da muss ich ein bisschen ausholen, der hat manchen Menschen schon Kummer bereitet, weil er doch zu implizieren scheint, dass Eltern einen schlechten Job gemacht hätten, wenn ihre Kinder nicht gläubig wären. Gläubige Kinder heißt es ja hier. Allerdings kann man diesen Vers auch etwas anders übersetzen. Man könnte auch sagen, der treue Kinder hat oder der gehorsame Kinder hat. Entsprechend heißt zum Beispiel es in der Schlachterübersetzung, und treue Kinder hat, der, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt. Oder die NG übersetzt, und dessen Kinder gehorsam sind und nicht durch ungehöriges und rebellisches Verhalten Anlass zur Klage geben. Ich glaube, dass diese Interpretation grundsätzlich richtig ist und dass das mit dem gläubig nicht so ganz glücklich übersetzt ist, weil es auch in der Parallelstelle im 1. Timotheusbrief heißt, 1. Timotheus 3, Vers 4, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und gehorsame Kinder hat. Lange Rede, kurzer Sinn, wie fassen wir das zusammen? Paulus fordert nicht, dass Christen ihre Kinder ja gläubig machen. Das ist ja auch etwas, was letztendlich gar nicht in unserer Macht liegt. Er sagt aber schon, dass es wichtig ist, wie und nach welchen Maßstäben wir unsere Kinder erziehen. Damit unser Wandel und auch der unserer Kinder, für die wir Verantwortung tragen, gemeint sind ja auch nicht erwachsene Kinder, unser Wandel und auch eben der unserer Kinder, für die wir noch Verantwortung tragen, untadelig ist und wir ein Vorbild für Geschwister und ein Zeugnis für Menschen sein können, die Jesus noch nicht kennen. Na, das ist dieser private Bereich. Den nimmt Paulus in den Blick. Auch der ist wichtig. Und dann, auf der anderen Seite, nimmt Paulus dann, eher so einen öffentlichen Bereich in den Blick, diesen Bereich, den man mitbekommt, wenn wir eben auftreten, wenn wir sprechen, wenn man uns erlebt. Vers 7 und 8, das spricht dann eher davon, eben von unserem Charakter im Hinblick auf unser öffentliches Auftreten. Und er nennt Paulus zunächst in Vers 7 Eigenschaften, die gerade nicht untadelig sind. Also, er spricht vom Gegenteil. Er zählt ein paar auf. Nicht eigensinnig, nicht jähzornig, kein Säufer, nicht streitsüchtig, nicht schändlichen Gewinn suchend. Also Gottes Wort ist hier klar und hält uns gewissermaßen so einen Spiegel vor. Prüfen wir uns hier doch jeder persönlich in aller Ehrlichkeit anhand der Liste. Nicht eigensinnig, nicht jähzornig, kein Säufer, nicht streitsüchtig, nicht schändlichen Gewinn suchend. Und dann, Vers 8, macht der Apostel deutlich, was jetzt einen untadeligen Menschen so in seinem Auftreten, in seiner Art und Weise ausmacht. Sondern gastfrei, gütig, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam. Sind das so Charakterzüge, die dich beschreiben, die auf dich zutreffen? Welchen Punkt willst du vielleicht arbeiten? Paulus macht dir deutlich, gründe dich in gesunder Lehre, damit du untadelig wirst und ein Beispiel sein kannst für andere. Denn dann, wenn du untadelig bist, im privaten wie im öffentlichen Verhalten, dann wird dein Dienst als Christ fruchtbar, dann wird dein Zeugnis als Christ authentisch und wirksam. Ja, das ist die Quintessenz hier in Vers 9, Untadeligkeit, die führt zur Wirksamkeit unseres Dienstes. Na, Vers 9, er, gemeint ist immer noch der Älteste, halte sich an das Wort der Lehre, das gewiss ist. Und jetzt, dann nennt Paulus die Folge, wenn jemand alle diese vorher genannten Eigenschaften verkörpert, wenn er also untadelig ist, dann passiert nämlich Folgendes, damit er die Kraft habe, zu ermahnen mit der heilsamen Lehre und zurechtzuweisen, die widersprechen. Damit er die Kraft habe, oder anders übersetzt, damit er fähig sei, damit er imstande ist, damit er in der Lage ist. Paulus ist also überzeugt, was es letztendlich ist, was zum Erfolg eines Dienstes führt, was zum Erfolg des christlichen Dienstes führt, was dich auch zum Vorbild für andere macht, das ist Untadeligkeit. Diese Eigenschaften, die er da beschreibt, ist in gewisser Weise überraschend, wenn man darüber mal nachdenkt. Denn bedenken wir, dass hier laut Paulus nicht zur Wirksamkeit des christlichen Dienstes führt, was dich nicht zum Beispiel für andere macht, was er dir alles nicht aufzählt. Es sind nicht die Begabungen und Fähigkeiten, die du hast, zum Beispiel. Es ist auch nicht deine Bildung, die du genossen hast. Was du gelernt hast. Nein, wir sehen an dieser Stelle der Bibel einmal mehr, was bei Gott mehr zählt. Charakter ist bei ihm wichtiger als Bildung. Die Haltung ist wichtiger als Begabung. Das Geistliche ist wichtiger als das Äußere. Ganz anders ist es sonst noch. Überall. Es ist völlig anders. In der Berufswelt erzählen Abschlüsse, Qualifikation und nachgewiesene Berufserfahrung. Die Welt der Stars, da zählen vielleicht verkaufte Alben, gewonnene Preise oder einfach nur ein attraktives Äußeres. In der Politik, da kommt es auf Durchsetzungsvermögen an und eine vielleicht möglichst mitreißende Rhetorik. Aber nirgendwo in diesen Bereichen wird nach dem Charakter einer Person gefragt. Den Chef interessiert es im Normalfall nicht, ob jemand eine gute Ehe führt. Hauptsache, er macht halt den Job, für den er eingestellt ist, ordentlich. Berühmten Stars werden in der Öffentlichkeit die größten Exzesse verziehen. Einfach, weil sie gut singen können oder gut schauspielern können oder was auch immer. Und welchen Charakter jetzt ein Politiker hat, das machen auch die wenigsten Wähler zu ihrer Wahlentscheidung. Also in unserer Welt, da zählen Qualifikationen, da zählen Erfolge, da zählen Fähigkeiten. Über Charakter und Persönlichkeit sehen wir dagegen in vielen Bereichen oft großzügig hinweg. Bei Gott ist es anders. Um uns zu gebrauchen, um einen wirksamen Dienst zu tun, um ein Vorbild zu sein, da kommt es auf den Charakter an. Untadeligkeit ist hier das Stichwort. Und die Frage ist, haben wir das eigentlich im Blick? Ist uns das eigentlich bewusst, dass es bei Gott andere Dinge sind, die zählen? Dass es für Gott wichtiger ist, wie wir unser geistliches Leben führen, anstatt was für einen Bildungsgrad wir vielleicht erlangt haben? Legen wir Wert auch auf diese Dinge? Arbeiten wir an ihnen? Oder haben wir nur diese anderen Punkte im Blick, die auch sonst in unserer Welt wichtig sind? Dass wir vielleicht durch Weiterbildung beruflich vorankommen, dass wir auf ein gepflegtes Äußeres achten, dass die Schuhe zur Hose passen und dass man modisch auf dem Laufenden geblieben ist. Das ist ja nicht verkehrt. Das ist ja nichts Falsches daran. Aber es ist eben nicht die wichtigste Frage. Sondern die viel wichtigere Frage ist doch, passt eigentlich dein Verhalten zu deinem Sein? Was passiert denn jetzt hier? Na, egal. Das ist die viel, viel wichtigere Frage. Passt eigentlich dein Verhalten zu deinem Sein? Passt eigentlich dein Charakter zu deiner Identität als Gotteskind? Denn erinnern wir uns, das war Predigtpunkt 1 gewesen. In Christus sind wir Teil einer größeren Geschichte. Dieser Heilsgeschichte Gottes. Bedenken wir das doch, wenn wir in Jesus Christus sind. Kinder Gottes nämlich, die von Gott an einen bestimmten Punkt in seine große Geschichte, die vor allen Zeiten der Welt begann und bis in die Ewigkeit führt, die an einen bestimmten Punkt hineingesetzt. Du bist in Christus doch Teil dieser Geschichte. Sollte das dich nicht motivieren, ein Vorbild auch für andere zu werden? Sollte das dich nicht motivieren, mal konkret zu fragen, wo sind denn vielleicht ein oder zwei meiner Wachstumsbereiche, wo ich mich entwickeln will und muss? Welche ein, zwei Dinge will ich, sollte ich vielleicht verändern in meinem Leben? In der Art und Weise vielleicht, wie ich zu Hause im Privaten mich benehme. Oder auch in meinem Verhalten anderen gegenüber, wenn ich in den öffentlichen Raum trete. Was nehme ich mir da vor? Dass ich es angehe mit Gottes Hilfe, dass ich da Veränderung erleben kann. Damit nehme ich. Das ist ja das Ziel, wir für Christus wirken können, an dieser Stelle, an die er uns hineingestellt hat, an die er uns gesetzt hat, die Aufgabe, die Gott uns zugedacht hat, in seiner großen Heilsgeschichte, von vor aller Zeit beginnend, das ist dieser eine Pol, bis zur Ewigkeit, dass ich das ausführen kann. Gründe dich in gesunder Lehre, so habe ich diese Predigt überschrieben. gründe dich, ja, verwurzele dich fest in dieser gesunden biblischen Lehre, dass du, wir haben das gesehen in diesen ersten Versen, eben in Christus Teil einer größeren Geschichte bist. Vergiss das. Dein Leben ist nicht nur eine Ansammlung von Jahren, in denen es eben die Schule zu meistern gilt und dann einen Beruf zu ergreifen gilt, mit dem man den Lebensunterhalt verdient und vielleicht auch ein bisschen mehr, damit man mal Urlaub und was anderes Nettes machen kann. Nein, in Christus bist du Teil dieser größeren Geschichte Gottes, die vor allen Zeiten begann und bis in die Ewigkeit führt. Und dann das Zweite ist auch wichtig, gründe dich in der gesunden Lehre, damit du ein Beispiel für andere sein kannst. Damit dein Dienst, diese Aufgabe, die Gott dir zugedacht hat, damit das auch gelingen kann. Nicht Fähigkeiten und Kompetenzen sind dabei das Wichtigste, sondern ein von der gesunden biblischen Lehre geprägter Charakter. Amen. Wir wollen unseren Gott, der